Die heutige Folge wird dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save!
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.
Jordan Pickford, you beauty.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Keeper-Analyse-Podcasts. Wir wollen heute wieder über den Bundesliga-Spieltag der Männer sprechen, und zwar diesmal über den 12. Die Länderspielpause ist vorbei und ja, der König Fußball, er beschert uns und beehrt uns wieder. Und diesen 12. Spieltag bespreche ich wie immer nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass Tino es mal wieder geschafft hat. Hallihallo, Tino.
Ich grüße wieder in die Runde, hallo.
In die, ja, zumindest bei uns beiden jetzt recht kleine ja. Runde. Leider musste Paul kurzfristig absagen. Liebe Grüße an der Stelle. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal, dass wir uns wieder hier zu dritt reinsetzen können in unseren virtuellen Besprechungsraum und da die Bundesliga-Szenen analysieren. Aber ich denke, zu zweit können wir trotzdem auch immer noch die Leistung bringen. Ja. Bei dir mache ich mir gar keine Sorgen, dass es da klappt. Insofern wird das eine gute Sache. Bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis. Wir hatten in der letzten Woche, hatte ich zusammen mit dem Daniel Weinziel unter anderem und auch mit dem Sascha Kiesmeier den Sonderpodcast aufgenommen zu YouTube-Trainern und Trainingsgestaltung im Amateurbereich in erster Linie. Könnt ihr auch gerne mal reinhören, das ist die vorherige Folge, also im Feed einfach nur eine Folge zurückgehen. Da findet ihr, das war auch ein recht interessantes Gespräch tatsächlich. Und ja, einfach mal reinhören und gerne mal Feedback geben.
Also ich habe es auch richtig gefeiert. Also ich habe es heute früh wieder bei der Autofahrt nochmal gehört.
Sehr schön.
Ach, das war schöne Unterhaltung. schöne Themen und interessante Fragen.
Mhm. Ja, mit Daniel ja sowieso, der ist, glaube ich, dann auch in 2 oder 3 Wochen mal wieder hier zu Gast. Mhm. Den kann man sowieso super reden. Und Sascha ist dann auch bald hier wieder mal in einer regulären Folge zu Gast. Deswegen könnt ihr euch auch da freuen, und du auch, Tino, dass es da mit den beiden zarten Stimmen auch weitergeht, dass nicht immer nur meine Stimme da zu hören ist. Aber jetzt genug der Vorrede, lasst uns mal anfangen mit diesem 12. Spieltag, und zwar mit dem Topspiel, nämlich Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Und da hat der VfB seinen Lauf der letzten Wochen einfach weiter fortgesetzt, hat auch Eintracht Frankfurt weggeputzt mit 2:1. Und das erste Tor erzielte Dennis Undaff, der wieder mal einen formidablen Ersatz für Serhou Guirassy gegeben hat. Und bei diesem 1:0 hatte ich das Gefühl, dass Kevin Trapp ein bisschen schlafmützig rausgekommen. Man könnte denken, er ist immer noch so von dieser Lethargie der DFB-Elf getragen, aber ja, ein bisschen langsam und unentschlossen kam er da so raus und nicht ganz konsequent. Wie schätzt du diese Szene zum 1:0 ein? Also wir haben dort, damit die Leute wissen, worum es überhaupt geht, falls sie es nicht gesehen haben, so einen Steckpass aus dem Zentrum. Ich meine, Karasor war es, der den Ball dann auf Dennis Undaff durchgesteckt hat, der den Ball dann vom Stürmer aus gesehen, halblinker Position so reingrätscht. Im Laufduell mit Skiri war das dann, und Trapp ja stürmt dort raus, aber auch nicht so konsequent rausgestürmt, ne?
Nee, genau. Also ich habe es mir das im Standbild dann auch nochmal angeguckt und habe ich gedacht, gesehen zu haben, dass er sich mit dem rechten Bein sogar vielleicht schon auf die andere Seite eher entscheiden wollte und dann beim Herausstürmen zu spät erkannt hat, dass es doch aufs linke Bein gehen wird. Also war er ja auch der Stuttgarter.
Undaff? Dennis Undaff?
Dennis Undaff, genau. Ich muss noch hier die ganzen Bundesliga-Spieler nochmal auswendig lernen. Ich mehr beschäftigen damit wie du. Aber der spitzelt den ja dann wirklich in einer feinsten Bewegung mit dem rechten Außenriss an ihm vorbei, ne? Wo ich dann so gesehen habe, dass das rechte Bein schon in 90-Grad-Winkel stand, so als hätte er wollen, den Block in die andere Richtung schon setzen wollen. Mhm. Ja, und das ist alles aus einer vollen Bewegung, aber halt auf alle Fälle nicht so ganz anwesend in der Situation. Ja, schlafmützig, kann man wirklich sagen.
War ja auch recht früh im Spiel noch, ne? Als Undaff dort getroffen hat. Also ich finde, der Trapp ist ja eh, oder haben wir oft schon besprochen, der Trapp ist ja eh nicht der sauberste Torhüter, was die Technik angeht, im Blocken vor allem, ne? Also einen Block lang sieht man bei Kevin Trapp recht selten, dass er mal so einen langen Block so reinrutscht. Wäre jetzt hier wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Ich hatte mir auch eben gedacht, weil du sagtest ja, dass Dennis Undaff den Ball recht spät noch so vorbeigespitzelt hat und Kevin Trapp vielleicht erst dachte, okay, gehe ich vielleicht eher mit dem rechten Bein nach draußen. Ist ja eigentlich, wenn man so quasi die reine Leere betrachtet, auch die, die, der falsche Ansatz, weil man will ja eigentlich immer so dieses, das Schussbein zustellen, also in dem Fall schießt Undav mit rechts ins lange Eck von Trapp aus links gesehen, da hätte Trapp ja sozusagen eigentlich eher das Schussbein zumachen müssen, also das linke Bein rausstellen müssen.
Ja, aus meinem Winkel sieht es halt so aus, dass er das vermutet hat, dass er es mit links und auf die kurze Seite gewählt hat, dass er sich voll spekuliert hat in dem Fall.
Das könnte sein, dass er, ja, das stimmt, weil er geht auch schon sehr, sehr früh runter und es ist auch also nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir werden auch noch auf eine Szene von Finn Dahmen eingehen, der sich auch ähnlich davor packt. Das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit gewesen dann, weil das war jetzt bei Trapp weder so ein Davorpack, so ein Ballangriff, noch so ein richtiger Block. Also das war recht unsauber, also wahrscheinlich da.
Viel zu früh dann auch schon den Block gesetzt. Ne? Der wusste dann auch gar nicht, was passiert. Da wäre ich lieber noch ein bisschen stehen geblieben in der Grundaktion und dann mich vielleicht nochmal abgewartet, was passiert, ne?
Ja, zumal es dann ja auch so war, dass das Undav den Ball ja auch wirklich gerade so noch nur bekommen hat. Also es war jetzt nicht so, dass er jetzt klar zum Abschluss gekommen wäre. Skiri verfolgt ihn ja dann schon direkt auf den Hacken. Ja, für mich war es so eine ganz komische Situation von Trapp, der da wieder mal gezeigt hat.
Natürlich in dem Fall kein krasser Torwartfehler, aber auf alle Fälle wäre vermeidbar noch gewesen. Hätte quasi seinen Verteidiger noch mit helfen können in seinen Mittel.
Aber seine Grundposition oder seine Startposition siehst du die? Also von der Position aus, von der dieser tiefen Pass dann kommt durch die Schnittstelle der Verteidiger, ist da glaube ich auch schwierig. Da kann er jetzt gar nicht viel höher stehen. Ne?
Also das kann man jetzt wirklich kleinreden. Ob er jetzt weiter vorne stehen hätte müssen. Ich glaube, der stand schon relativ gut.
Ja,
das stimmt. Weil aus der Position kann man ja auch mal einen Schuss erwarten. Ne?
Ja, absolut.
Und das Dribbling noch in den Strafraum.
Ja, das stimmt. Also von daher bin ich bei dir. Also eine Teilaktie auf jeden Fall, die Kevin Trapp da hatte bei diesem 0:1. Und dann auch im Gegenzug auch die Frage, ob Alexander Nübel oder wie hoch Alexander Nübels Schuld beim 1:1 beim späteren war. Das war ja ein Eigentor von Waldemar Anton. Da geht die ganze Szene ja los, dass Nübel hinten den Ball hat. Bei Stuttgart ist es ja mittlerweile, oder seit Sebastian Hoeneß da das Sagen hat. In Bad Cannstatt ist es ja so, dass der Torhüter von hinten heraus immer sehr mutig spielen soll. Heißt, Pässe durchs Zentrum, gerne auch mal flach, direkt auf die Sechser oder teilweise bis in den 10er-8er-Raum hinein die Pässe kommen müssen. Und hier ging es halt einmal schief, also dieser gechippte Ball landet dann irgendwo im Mittelkreis, den Skiri dann aufnimmt und dann Philipp Max flankt ihn dann oder will ihn irgendwie reinflanken und Anton springt rein und kommt dann mit dem Kopf dran. Lotto Matthäus hat da im Topspiel dann in der Berichterstattung gesagt, dass Nübel ein bisschen lang braucht, um sozusagen sich auf die neue Flugbahn einzustellen. Also wenn wir schauen, wo Nübel sozusagen steht, als die Flanke kommt, Philipp Max in vollem Lauf, Linksfuß, Ball vom Tor weg. Nübel steht, finde ich eigentlich völlig okay, also dort, wo man eigentlich zu stehen hat. Ne? Also 3 Meter im Feld sozusagen, erstes Drittel, ist eigentlich, finde ich, völlig okay. Und dann ist es halt wirklich ein sehr krummes Ding, was da reingeflogen kommt, oder?
Ja, auf alle Fälle hat er die ganz große Aktie unnötige Spieleröffnung.
Findest du, ja?
Finde ich, also gut, man sieht zwar auf der linken Seite die Ballerwartungshaltung von den Linksverteidiger, die ist jetzt ohne Grad gegeben, aber da war alles frei. Man hätte mit einem scharfen, flachen Ball sogar nochmal öffnen können, hätte mit einem Chipball auf den Linksverteidiger öffnen können. Aber dann den Ball, den er ja dann auf das Zentrum spielt, ist einfach zu unsauber. Geht er direkt zum Gegner, ist ja nicht mal in Stuttgart in der Nähe bei dem Ball. Ne? Also, wo ich mir hinterfrage. Und so richtig das Problem, dass ihn jemand anläuft, sieht man dann später, ne, nach ein paar Sekunden. Aber so richtig Druck war es jetzt ohne, finde ich. Deswegen war es, kann man da schon erwarten von einem Bundesligaspieler wie Nübel und gute Ausbildung, dass man da einen besseren Ball spielt. Mhm. Ja, weil es ohne Bedrängnis für mich in meinen Augen war.
Hat er ja auch schon recht oft gezeigt in dieser Saison, dass er das eigentlich ja kann. Vielleicht hätte er ja schon vorher, als er den Pass dann bekommt, ein Stück tiefer noch sich positionieren müssen. Also der steht dann etwa so 12 Meter vor seinem Tor, da vielleicht noch 4-5 Meter weiter nach hinten, dass er dann sozusagen auch das Spielfeld einfach größer macht und dann Marmoush ist ja vorne angelaufen, auf Frankfurter Seite dann auch den Anlaufweg für Marmoush ein bisschen länger macht. Womit dann eben Sagadou, der linke Innenverteidiger, ein bisschen mehr Zeit hätte, um sich breit anzubieten. Der hätte vielleicht auch in einer bisschen schnelleren Positionierung da eine Anspielstation bieten können. Und eben, du hast schon gesagt, dieser Chip-Pass auf die Außenverteidigerposition Richtung Mittelstädt wäre auf jeden Fall auch eine Option gewesen, die er hätte wählen können müssen. Weiß jetzt nicht, inwieweit er das da gesehen hat oder wie da sein Sichtfeld sich wahrscheinlich Richtung Zentrum begeben hat. Ja, aber bei der Flanke, um nochmal darauf zurückzukommen, würdest du ihm da irgendeinen Vorwurf machen, dass er sich da vielleicht hätte ein bisschen schneller positionieren können? Oder gibt es da auf keine klare Antwort?
Also ich habe mir das ja auch nochmal zigtausendmal angeguckt, ne, vom Stellungsspiel, der stand eigentlich top. Das Einzige, die Flugball des Balles war halt unberechenbar. Ne? Der hatte halt einen schönen Trall. Das werden wir dann später auch nochmal sehen bei Blaswig, bei der Situation, was den Trall des Balles nochmal ausmacht.
Ja.
Wo der Ball dann einfach auch nochmal Spin, sagt man das so?
Ja, bekommt. Spin,
ja. Ja. Und ich finde vielleicht, warum nimmt er eigentlich die rechte Hand?
Wo ja, das dachte ich mir auch.
Warum nimmt er nicht die linke Hand und wischt den, versucht den über lieber eine Ecke draus zu machen, anstatt mit der rechten Hand will er den Ball ja wieder ins Feld zurückdatschen und ins Zentrum abwehren.
Ich glaube,
dass er quasi wenn er vor der Torlinie abwehren will.
Ich glaube, dass das Nübel eher versucht hat, sich sozusagen ein bisschen einzudrehen in den Schuss.
Ja.
Aber dann war auch seine Position, oder dann war seine Schrittfolge eigentlich, also es hat quasi das, was er oben hat versucht, also die Art und Weise, wie er versucht, den Ball hat, mit der Hand zu parieren, passte nicht zu dem, was er unten mit den Füßen gemacht hat. Also Nübel drehte sich ja so ein bisschen ein, um den Ball dann sozusagen wie mit so einer Übergreiftechnik über die Latte zu patschen. Aber dafür hätte er sich quasi mit dem linken Fuß quasi zur Tormitte eindrehen müssen. Aber in seinem Fall war es eher so, dass er sich genau andersrum gedreht hat. Sprich, seine rechte Schulter war dann eher näher zur Torlinie, näher zum Tor.
Ja.
Und dadurch guckt er eher da zum Tor und drehte sich dann quasi nochmal in der Luft noch so ein bisschen rum. Also versucht er dann so, ja, mehr oder weniger fast schon gerade irgendwie so hoch zu springen und dann in der Luft eben gedreht.
Ja.
Also aber ich würde es eher darauf schieben, dass der Ball halt wirklich, wie du schon sagtest, total eklig, beschissen geflogen ist. Also dieser Trall, also den er da hatte.
Ja, manchmal hast du halt Glück in der Situation, dass du noch wirklich vom Timing her der Ball noch super erwischt oder in deiner Laufarbeit mit den Füßen ein gutes Stellungsspiel nochmal erwischt und dann zu dem Ball zu gehen, aber in dem Fall war es Pech.
Ja.
Aber ich finde, wenn er den wirklich so raus, so wie er das macht, der Ball wäre nochmal scharf geworden.
Dass er dann quasi gegen die Latte geht.
Gegen die Latte oder der wischt den dort in den Strafraum. Und zwar sehe ich gerade, dass dort noch ein Stuttgarter schon parat steht.
Ja, das stimmt.
Aber in Frankfurter, sind alle so oft auf der Ölwe, 12 Meter vorm Torzentrum. Ja. Also hätte Glück gehabt vom Timing her, wenn er den erwischt hätte. Aber so war es. War es einfach, hatte mal kein Glück, wo du das nächste Spiel vielleicht wieder hast.
Ich wollte gerade sagen, bisher lief es sehr vernübel, wie ich finde, sehr, sehr gut in dieser Saison. Hat in meinen Augen recht wenig Fehler gemacht und das war jetzt kein klarer Fehler. Wird dann auch sehen, wie es dort weitergeht. Und zwar geht es halt für den VfB weiter jetzt mit 2 Heimspielen. Und zwar einmal gegen Bremen in der Liga und dann in der Woche drauf gegen den BVB im Pokal unter der Woche. 2 Heimspiele, die sicherlich auch für ihn nochmal herausfordern werden, insbesondere nochmal das Spiel gegen Dortmund, lief ja zuletzt recht gut vor der Länderspielpause mit diesem Sieg. Und für Frankfurt geht es jetzt weiter mit dem Heimspiel gegen PAOK in der Europa League, in der Conference League natürlich, und 2 Auswärtsspiele, einmal gegen Augsburg in der Liga und gegen Saarbrücken im Pokal. Es sind ja schon einige andere Mannschaften dran gescheitert am 1. FC Saarbrücken, deswegen mal schauen, wie es da weitergeht und auch mit Kevin Trapp natürlich da weitergeht. Vielleicht kommt es auch noch irgendwie zu einem Elfmeterschießen und Kevin Trapp kann sich ähnlich wie damals gegen die Rangers auszeichnen. Das wäre natürlich auch mal ganz, ganz klasse, wenn er da Elfmeterschießen noch was machen könnte. Aber das ist noch lange hin.
Ja.
Ich hatte es ja vorhin
für
schon
alle,
mal.
Ja? Für alle Bayern-Fans nochmal, ne? Saarbrücken.
Genau, mit RB Leipzig-Leihgabe Tim Schreiber im Tor.
Ja.
Der einen guten Job gemacht hat. Lass es mal weiterschauen zu einem anderen Spiel. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Diese Überzeugung, die vorhin bei Kevin Trapp, die wir eingangs angesprochen haben, ein bisschen gefehlt hat, die war auf jeden Fall bei Finn Dahmen da. Also wir hatten ja in der zweiten Halbzeit so eine Situation, in der ersten Halbzeit war es sogar noch, eine Situation, in der Christopher Trimmel den Ball aus dem Halbfeld reingeschlagen hat. Der Ball wurde dann auf den langen Pfosten verlängert von Gosens und dann kam Fofana recht frei an den Ball, etwa 5 Meter Kante. Und also wirklich mit welchem Tempo Finn Dahmen dort rausgekommen ist und welcher Konsequenz auch, das war, finde ich, eine Top-Parade, auch wenn es ein bisschen unorthodox wirkt, wie er sich in den Ball reingeschmissen hat, will ich mal sagen, oder?
Auf alle Fälle wirklich Top-Parade, man sieht es auch in der Slow-Mo, er guckt ganz lange auf den Ball mit und lässt die Augen auch offen, ne? Viele würden nur die Augen zumachen.
Oder sich den Kopf wegdrehen, so, ne?
Oder den Kopf sogar wegdrehen, genau. Ne? Oder noch schlimmer, die drehen die Schulter ein und weichen den Ball halt wieder aus. Und er mit allem, was er hat, schmeißt er sich dort in den Ball rein und hofft einfach, dass er angeschossen wird, und das wird er auch. Genau. Es war halt sich mal so ein Hineinstechen in den flachen Ball, ne, der im Strafraum gespielt wird und wo man dann immer versucht, den Stürmer den Ball von die Füße zu nehmen. Das war einfach mit den größten Körperteilen, mit allen seiner, der ist ja nicht groß, ne, aber mit allem, was er hat, schmeißt er sich da in den Ball rein, um angeschossen zu werden. Und ja.
Bietet Fofana recht wenig Platz tatsächlich an.
Genau. Ja. Also der macht sofort alles eng und ich glaube auch der Union-Stürmer von Fofana erschreckt sich auch schnell. Hoppala. Da steht er schon vor mir. Wahrscheinlich wollte er den Ball nochmal sauber gucken, Kopf hochnehmen, wo kann ich hinspielen, aber hatte gar nicht die Zeit zu, weil der Torhüter ihn da schon dran gestört hat.
Ja, wobei der erste Kontakt von Fofana ja recht gut war, ne? Nimmt ihn einmal mit rechts direkt mit, sofort schussbereiter da gewesen. Deswegen eigentlich auch gar nicht so viel Zeit da gewesen wäre für Finn Dahmen, sich dort davor zu packen. Tino, jetzt könnte man ja trotzdem sagen, wenn das Ding reingeht, könnte man trotzdem sagen, hey, Finn Dahmen, warum blockst du den Ball nicht sauber? Also kannst du dir erklären, warum er den Ball so attackiert hat? Also das sieht, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, sieht das so ein bisschen aus, als würde er dort so eine Art Ballangriff starten. Also er hat den Oberkörper recht weit vorn, fast schon auf dem Oberschenkel knieliegend, schmeißt sich dort so in so einer Hechtbewegung rein. Sieht man auch ähnliche Technik im 1 gegen 1, sieht man oft so bei Torhütern aus Südamerika, also Alisson, Becker von Liverpool und auch Ederson von Manchester City, sieht man so oft in so einer 1 gegen 1 Position oder mit so einer Technik agieren, also die Arme seitlich machen sozusagen den seitlichen Korridor zu, das in dem Fall rechte Knie von Finn Dahmen macht sozusagen unten zu und das linke Bein, das Ballferne in dem Fall, bleibt quasi lang und macht sozusagen die Ecke dann, die andere Ecke dann sozusagen zu. Das ist ja jetzt auch keine typische Aktion, die man hier so oft sieht. Also was sagst du, warum hat er sich vielleicht dafür entschieden?
Also für alle Fälle, man hat ja verschiedene Werkzeuge und er hat sich einfach in dem Bruchteil das, was er wahrnimmt, da gerade für das entschieden, für das Werkzeug quasi sich da in den Ball mit einem Oberkörper mehr reinzuwerfen, anstatt wahrscheinlich einen kurzen oder langen Block zu setzen. Obwohl, ich denke mal, hätte man auf alle Fälle, ich glaube, so hätte man den Ball auch parieren können.
Mit dem kurzen Block?
Ja.
Wobei eher Block lang, glaube ich, wäre da auch.
Ich denke, auf alle Fälle die kurze Seite zu bekommen, aber ja.
Was auch eine Möglichkeit gewesen sein könnte, warum? Also, will dir jetzt nichts vorwegnehmen, aber was vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen sein könnte, wenn man auch sieht, wie schnell der dann auch entgegenkommt und dann, dass sich Fofana den Ball sozusagen ein Stück nach links legt, also eher zum kurzen Pfosten hin, der macht Finn Dahmen eher so eine Ausholbewegung, also geht quasi mit links Stück dann nach außen, um dann sozusagen den rechten Fuß noch mehr zum kurzen Pfosten zu setzen, sieht man dort in dieser Einkamera-Einstellung ganz gut, wie er dann nochmal sozusagen seine Position nochmal leicht Richtung kurzen Pfosten anpasst, von dort, dass er dann eben merkte, fuck, ich komme jetzt quasi nicht mehr, also wenn ich sozusagen diese Technik wähle, wie wir sie gerade eben hier beschrieben haben, dann kommt er deutlich weiter in die Ecke, als sozusagen aus dieser, ich nenne es mal, zentraleren Position in den großen Block reinzuschieben.
Ja. Man sieht auch, nochmal in das Lomo, dass er quasi der Fofana eigentlich auch bloß noch auf die kurze Seite schießen kann, die Augsburger machen komplett die lange Seite zu 2 zu, ne?
Ja, richtig, deswegen. Genau. Und Fofana schießt dann auch mit links und da haben wir eben dieses Thema, was wir auch bei Trapp vorhin hatten, ne? Thema Schussbein zu, macht Finn Dahmen hier genauso richtig, also schießt mit links Fofana und Finn Dahmen schmeißt sich da eben auf seine rechte Seite und macht eben genau diesen kürzesten Weg zum Tor eben zu. Ja, alles in allem finde ich eine überragende Szene, wurde dann auch entsprechend gefeiert und es war ja auch nicht die einzig gute Szene, die Finn Dahmen dort hat in diesem Spiel. Hält ja dann auch noch einen Elfmeter gegen Robin Knoche. Also alles in allem finde ich, wirkt der Typ jetzt schon recht angekommen in der Bundesliga, wo man am Anfang so dachte, als er da sein erstes Spiel in Augsburg hatte, wo ein, zwei Bälle dabei waren, dachte ich, okay, vielleicht so ein Kiki-Witz mit ein bisschen mehr Konsequenz und Erfahrung. Hält so einen Ball oder geht da konsequenter hin? Aber jetzt mittlerweile hat er sich wirklich sehr gut etabliert, wie ich finde, Finn Dahmen.
Überragender Schritt von Dahmen und auch von Augsburg, das so gewählt haben, dass sie Giekewitz quasi den Vertrag nur verlängert haben und auf einen jungen Torhüter wieder setzen.
Ja.
Ohne Spielpraxis vor allem. Ne? Kommt ja mit wenig Spielpraxis von dem Verein.
Genau, ist ja jetzt sozusagen seine erste richtige Stammsaison, war in Mainz immer nur so dieser Backup von Robin Zender, beziehungsweise durfte immer ran, wenn er sich gerade irgendwie verletzt hat. Hat das dann, finde ich, auch immer sehr gut gemacht. Liebe Grüße auch nach Dortmund, Thema letzter Spieltag der Vorsaison. Man sieht bei dem Jungen, der kann halt wirklich schon sehr, sehr viel. Also guter Keeper, top ausgebildet. Eigentlich so rein technisch, taktisch passt alles, finde ich. Wenig Schwächen, nur eben sieht man auch bei Noah Atubolu in Freiburg hin und wieder, fehlt manchmal so diese Konsequenz oder so dieses, dieses Gefühl für das richtige Timing, wann rausschieben, wann hinten bleiben, gerade mit dem Tempo, was eben in der Bundesliga am Start liegt oder ja, was da eben vorherrscht im Vergleich jetzt zur dritten Liga oder so. Genau, eben sind noch jung. Genau, das habe ich auch erwartet von solchen jungen Torhütern, die ja eben so ihre erste richtige Saison auf diesem Niveau halt spielen als Stammkeeper. Da ist das auch völlig okay und gerade Augsburg ist auch kein leichtes Pflaster für Torhüter.
Ja, da. Aber das sieht man wieder, den Jungen einfach, die bringen geiles Werkzeug mit.
Ja.
Also na, jetzt da wieder sich da einen Ball schmeißt und auch die, die anderen jungen Torhüter, Atubolu, die machen das überragend mit ihren Techniken, die sie da anwenden. Hm. Ja. Da wenn ich dann früher denke an Olli Kahn, Jens Lehmann, was waren das für Werkzeuge?
In erster Linie reinschmeißen und hoffen, dass der Stolle irgendwie oder die Wade noch drankommt.
Genau.
Das ist schön,
aber Ball zum Gegner.
Oder das, genau. Also, aber da hast du recht, wenn, ich, wenn man sich mal so Videos von früher anschaut, Olli Kahn oder dann noch ein bisschen später noch so Tim Wiese, so die, seine ersten Jahre so, das war ein 1 gegen 1 teilweise, das, Kraut und Rüben, das würde man heutzutage gar nicht mehr so machen, weil da greift sich jeder an den Kopf, wie man da halt hingeht. Eins gegen eins so nach hinten gefallen, man liegt dann immer auf dem Arsch. So.
Ja.
Eieiei, das stimmt schon.
Da gab es schon einige. Das müssen wir mal am besten auf YouTube geben.
Ja, bestimmt gibt es
Retro 1-1.
Gibt es das sicherlich irgendwo, solche 1 gegen 1 Situationen. Ich habe letztens auch so einen geilen Account gesehen über Twitter, haben wir es irgendwie reingespielt. Forgettable Premier League Moments, das ist einfach nur so komplett random, wie einfach nur irgend so ein, wer war denn das, glaube ich, so Benteke schießt irgendwie so irgendeinem Rechtsverteidiger von Crystal Palace einen Volley an den Kopf nach einer Ecke. Also richtig sinnloses Zeug. Wir können da wahrscheinlich irgendwie mal so einen Account machen, so einen TikTok-Account, wer sich damit auskennt, einfach nur so 1 gegen 1 Situation aus Torhüter Sicht zum Vergessen, wo einfach nur so richtig schlecht so eine 1 gegen 1 Situation. Oder man könnte wahrscheinlich, gibt es ja schon bei Bela Liga, der hat ja auch immer so geile alte Videos, die noch aus Bundesliga-Zeiten sind, wo dann irgendwie so Andreas Reinke oder sowas sich dort in irgendeinen Ball reinschmeißt mit irgendeiner langen Hose oder Matthias Schober mit der langen Jogginghose sich dort in so einen Ball verzweifelt reinschmeißt und du siehst einfach, heutzutage würde das wahrscheinlich jeder Zweitliga-Keeper den Ball halt irgendwie locker blocken, Knie runter, fertig ist. Also ist schon gut, dass das so eine
Weiterentwicklung war. Ich war sogar in der Sportschau kurz mal Thema am Freitag irgendwie, ne?
Echt?
Für den Werder-Bremen-Spiel. Weil irgendwie die sind deutscher Meister geworden und dann gab es einen Beitrag drüber, wie sie das letzte Spiel dann noch verkackt haben und Reinke seine Aktien dort dran hatte.
Ach echt? Oh. Oh
ja. Gott. Das habe ich noch so im Halbschlaf mitbekommen.
Okay, dann aber gut, dass du schon mal Werder Bremen ansprichst. Dann lass mich noch mal kurz das Rest.
Nächste Thema.
Genau, da haben wir nämlich gleich das nächste Thema. In Bremen gab es ja jetzt eben einen Torwartwechsel. Man hat sich jetzt dafür entschieden, dass etc. bis auf Weiteres erstmal der Stammkeeper ist, nachdem er Pavlenka verletzt war, etc. ihn gut vertreten hat. Und Pavlenka jetzt wieder fit ist und trotz alledem hält man jetzt an etc. fest, bis auf Weiteres. Finde ich erstmal eine gute Aussage, dass man sich da auf jeden Fall klar festlegt. Pavlenka ist ja trotzdem für Bremen ein verdienter Spieler, irgendwie schon gefühlt seit 100 Jahren dort. Ja, und dass man da jetzt so auf etc. setzt, irgendwie eine ganz coole Sache. Hat auch.
Gab es ja schon mal die Konstellation.
Recht, ja? Auch in Bremen?
Ja, no, genau, da hatte sich auch Pavlenka verletzt. Zentra war schon Nummer 1. Pavlenka kam wieder und es hat eine Weile gedauert. Es war zweite Liga
sogar. Ah, ja, stimmt, genau. Hat sich irgendwie am zweiten Spieler dann direkt verletzt gehabt oder so.
Genau. Ne? Hm. Und dann war erstmal Robin Zentner die Nummer 1 und dann hat es eine Weile gedauert. Zentra, ja, oh Gott, Zentner war wieder meine Ahnung. Das war der Nummer 1, oder was?
Ja, genau.
Irgendwo, ja. Mensch, komm schon durcheinander. Und dann hat sich Pavlenka dann auch wieder durchgesetzt.
Mhm. Ja, genau, also das ist aktuell so die Lage an der Weser und ich finde auch, dass Zetterer ein gutes Spiel gemacht hat, also man sieht trotz alledem, dass er mit Ball am Fuß deutlich besser ist als Pavlenka, also wo dann Pavlenka eher mal noch zum langen Ball greift, zum langen Hafer, der ja aufgrund der Tatsache, dass man eben Füllkrug nicht mehr hat, recht schwierig zu verarbeiten ist, nur mit Duxch alleine vorn, der jetzt auch nicht so der allerbeste Abnehmer für die hohen Bälle ist, weil er eher in der Vergangenheit der Ablagepartner dort für Füllkrug. Und Boré das eben auch nicht kann als Stürmer und ist so groß gewachsen, etc. hinten als Torhüter, der auch mal flach rausspielt und auch mal ein bisschen eher die Ruhe bewahrt, deutlich besser, finde ich, oder passt besser an das derzeitige Spiel von Werder Bremen. Und trotz alledem, auch wenn er jetzt keine großen Aktien an der Niederlage generell hatte, weil Leverkusen einfach eine bis zwei Klassen stärker war als Bremen, müssen wir über dieses 0:3 mal sprechen, ja. Was natürlich wieder mal Grimaldo, muss man ja fast schon sagen, der Linksverteidiger von Leverkusen erzielte, hat dort recht viel Platz auf der linken Seite, dribbelt in den Strafraum rein und kommt dann Zone 1 oder diese Ecke oder Verlängerung, Ecke, 5 Meter Eck, kommt er dort zum Abschluss. Marco Friedl trabt dort noch so ein bisschen nebenbei her, macht da trotzdem den Weg nach innen zu. Und Zetterer macht, finde ich, einen entscheidenden Fehler, nämlich er rückt dann, als Grimaldo im Strafraum ist, zwei Schritte nach vorn oder anderthalb Schritte nach vorn und kommt dann zum Stehen. Also ich finde, wenn er hinten bleibt, passiert gar nichts. Also es ist ein guter Abschluss, da kommt wirklich genau das Niveau, wo du es eigentlich nicht hinhaben möchtest, nämlich zwischen Schulter und Kopf so rein für ein Torhüter, ja, da kommst du einfach nicht hin.
Vorbei.
Ja. Genau, dann hätte Zetterer wahrscheinlich so einen Bart wie du dann mal kurz den Kopf gedreht, dann wäre der Bart zumindest mal wieder gestutzt.
Ne? Du brauchst einen Feuerlöscher.
Ja, genau. Ja, also für mein Dafürhalten, Zetterer, auf jeden Fall auch eine Beteiligung dran. Zwei Schritte hinten bleiben, finde ich, passiert. Da nimmt er auf jeden Fall deutlich mehr Druck raus, oder nimmt er deutlich mehr Druck raus aus dieser ganzen Situation, weil er dann auch mehr Reaktionszeit einfach hat.
Sehe ich auch so, weil den Block, den er dann so macht, der macht sich ja dadurch auch kleiner und den macht er einfach nur alibi-mäßig. Also als würde er sich schon aufgeben, oh Scheiße, das war's. Ne? Ich habe keine Chance. Weil wenn er wirklich tiefer steht, wie du sagst, und einfach stehen bleibt, ich glaube, dann kann er den Ball mit der Mütze fangen. Also es war trotzdem scharf
geschossen. Aber er kommt zumindest auf den Mann. Ne?
Genau, er kommt auf den Mann, kann mit der linken Hand, kann sogar vielleicht mit beiden Händen den parieren, aber so. Es ist für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Weil man dann auch guckt, wer der Bremen-Spieler, die Verteidiger, die sind relativ gut mitgelaufen. Der konnte bloß noch aufs Tor schießen. Ja, und wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, dann schieße ich aufs Tor.
Ja, klar. Genau. Deswegen sagte ich eben, dass Marco Friedl, der konnte jetzt auch nicht direkt zu Grimaldo laufen. Ich glaube, Adli war es ja noch, der kurz ihn dort noch geblockt hat, aber auch nicht, es war jetzt auch nicht wirklich, also wenn Friedl da noch ein bisschen aggressiver hingeht, dann glaube ich, dass Grimaldo da noch ein bisschen mehr Handlungsdruck einfach hat. Aber weiter hinten, weil wo will Grimaldo groß hin? Wenn er jetzt noch einen Schritt weitermacht, was er, wofür er die Zeit gar nicht hätte, ist der Winkel nochmal spitze, weil er legt sich die Beine eher nach außen, ne? Ist ja Linksfuß.
Ja.
Also Zetterer bleibt dann hinten, den Winkel verkürzt du dort sowieso nicht aus dieser Situation. Selbst wenn er dort irgendwie hinstürmt und irgendwie versucht, den Winkel, wie man so schön sagt, immer zu verkürzen, spitz zu machen, glaube ich, luft er ihn einfach drüber. Weil Zetterer damit so im Tempo rauskommen würde. Also für mich.
Aber natürlich wirklich, Grimaldo, überragender Abschluss. Der macht alles richtig. Ne? Der pfeift dann wirklich an Schulter, Ohr, Kopf vorbei.
Genau dort, wo es hin muss.
Halt, genau. Das Spieler muss hin muss. Ne? Also,
das stimmt. Der Abschluss ist dann so in der Position, wo Zetterer steht, nicht mehr zu verteidigen. Aber guck mal, das ist quasi jetzt ein Abschluss aus. Lass das mal quasi von der Position aus, Verlängerung 5-Meter-Eck bis zur Tormitte sozusagen oder bis zur Linie quasi Verlängerung dann, ne? Was sind das? 8, 10 Meter oder so?
Ja,
trotzdem, genau. Ne?
Die Distanz ist dann...
Die ist ja trotzdem gegeben. Also, und dadurch dort, wo Zetterer dann steht, hast du halt nicht mehr diese 8, 9 Meter, sondern du hast halt auf einmal nur noch 5 Meter oder so.
Ja. Aber so. Da würden jetzt viele das Maßband rausholen und in der Standzone, ne? Das ist ja diese Standzone, und dann würden sie sagen, ne, gehe ich jetzt weiter drauf, hole ich die Wahrscheinlichkeit ja her, dass ich angeschossen wäre, oder bleibe ich weiter hinten, habe mehr Reaktionszeit und der Ball kann eigentlich gar nicht an mir vorbei. Hm. Na, also das ist jetzt wirklich Lehrbuch.
Ja, klar.
Welche Position wähle ich jetzt lieber? Ne? Weil viele sind ja wirklich Fans, auf den Verteidiger, auf den Stürmer Druck drauf zu geben. Mhm. Deswegen, ich glaube, viele hätten sich trotzdem dazu entschieden, ihm einen Schritt entgegenzukommen.
Ja, genau. Ja, aber dann muss er, finde ich, komplett durchschieben. Also ich habe jetzt eben nochmal nachgeguckt, laut Opta-Datenerfassung waren es wahrscheinlich bis zur Tormitte 11 Meter Distanz. Ja. Also das ist schon, wobei es auch einen Post-Shot-Expected-Goals-Wert von 0,93, also ganz schön hoch. Expected Goals 0,09. Deswegen, das meine ich, also 0,09 ist jetzt nicht so wirklich hoch für einen XG-Wert, so, ne?
Jetzt nochmal für mich.
Genau, also die Erwartung, dass der Ball ins Tor geht, war 0,09.
Nicht viel.
Also von 100 Schüssen gehen da, ne, genau, 9 Stück rein. So, das
ist jetzt, weil ist ja die Standzone vom Torhüter aus, also
richtig.
Der spitzeste Winkel und da muss viel,
muss halt viel passen.
Und viel dazu.
Es war halt auch wieder hier nichts Halbwegs und das Ganze, wenn er dort komplett durchschiebt, fast schon bis zu dieser vertikalen 5-Meter-Linie, dann übt er auch wirklich Druck aus. Was er, finde ich, nicht machen muss, aber ist ja, wie gesagt, alles immer Interpretationssache und welcher Typ man dann auch ist. Und Giekewitz wäre da wahrscheinlich komplett durchgeschoben. Ja. Während halt so ein Jan Sommer zum Beispiel eher hinten geblieben wäre.
Ja.
Weil ich finde, Zetterer macht es ja erst sogar gut, indem er sich sogar als dieser Pass dann oder als Grimaldo dort den Pass bekommt auf außen, sich weit nach hinten absetzt, wirklich im 5-Meter-Raum bleibt. Und dann, als er dann sozusagen den ersten Kontakt im 16er macht, Grimaldo, verliert er so ein bisschen die Nerven und schiebt dann vor. Also, ja, für mich auf jeden Fall so eine also mindestens Teilbeteiligung auf jeden Fall von Zetterer.
Würde ich auch gerne mal wissen, die Auswertung vom Torwarttrainer von Werder Bremen. Wie wird dieses Gegentor im Club analysiert?
Ja, genau. Das stimmt.
Oder mannschaftstaktisch, wie wird das dann nochmal mit Torhüter einbezogen? Und genau, das würde mich mal interessieren.
Bei so Profis, aber gut, nach Bremen habe ich es auch nicht so in den allerbesten Draht, aber müsst ihr mal schauen, tatsächlich, ob wir da vielleicht irgendwas mal ranbekommen. Lass uns mal weitermachen und das Spiel oder diese Szene jetzt abhaken tatsächlich. Ja. Für Bremen geht es jetzt ja weiter. Ihr habt es wahrscheinlich schon, wer ein bisschen clever ist, jetzt gegen den VfB Stuttgart auswärts am nächsten Spieltag. Und dann geht es darauf zu Hause gegen FC Augsburg ran. Und dann wird man, glaube ich, auch sehen, wie es dann auch um etc. weiterhin bestellt ist. Ob er dann weiterhin unangefochten die Nummer 1 vorerst ist oder ob dann die Rufe wieder laut werden nach Jiří Pavlenka, der wieder ans Tor zurück muss, kurz vor der Winterpause. Aber das werden wir natürlich alles weiterhin beobachten. Lass uns mal zum nächsten Spiel gehen zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Es war diese Neuauflage des Pokalspiels, den sich ja vor gut 3 Wochen oder 3,5 Wochen bereits schon mal gegenübergestanden. Und auch hier hieß der Sieger am Ende VfL Wolfsburg. Eingeleitet wurde dieser Sieg durch einen Treffer von Jonas Wind, der einen recht haltbaren Kopfball aufs Tor brachte. Auch wenn die Szene an sich für Blaswig recht schnell war, würdest du ihn da... Oder wie würde deine Analyse jetzt dazu ausfallen? Oder wie fällt die aus?
Ja, auf alle Fälle, der Kopfball ist schon aus Nahdistanz für Blaswig natürlich dann schwer. Aber trotzdem, der kommt so zentral auf ihn eigentlich, dass er auf alle Fälle eine große Aktie dran hat. Erwischt den Ball auch bloß mit seiner linken Hand. Ne? Wenn er wahrscheinlich mehr mit 2 Händen noch besser hinkommt, hat er wahrscheinlich mehr Ballkontrolle oder noch besser, er kriegt noch einen Schritt zur Seite hin, sodass er noch mit dem Körper hinterm Ball kommt. So ist er ja nur so ein bisschen, er steht rechts, der Ball kommt links, ne? Versucht ihn mit links zu erwischen. Und der Ball hat einfach so viel aus der kurzen Distanz so viel Drall bekommen, dass er den gerne die Ballkontrolle drüber in die Hände hinbekommt, dass er den irgendwie weggewischt bekommt zur Seite. Ist so mein Eindruck jetzt. Was sagst du?
Ja, ich finde erstmal, es kann vielleicht auch ein Wahrnehmungsthema sein, weil wir haben dort diesen gechippten Ball rein von Swanberg dort Richtung Zentrum. Also wirklich ein schöner Pass natürlich dort reingechippt auf den Kopf von Jonas Wind. Da sieht man irgendwie ganz gut, dass Blaswig erst sozusagen anders als man es vielleicht denken könnte, ne? Wenn Ball da reinfliegt und auch absehbar ist, dass der jetzt nicht bis zum Langpfosten fliegt oder sozusagen in die Ballangriffszone reinfliegt, wo man dann irgendwie reingehen könnte und den Ball abfangen könnte, macht Blaswig erst sogar noch Schritt sozusagen zu seiner rechten Seite. Das würde er denken, dass der Ball auf den Langpfosten durchgeht und dann merkt er, oh verdammt, da ist ja noch Wind. Und dann steht er dann quasi, also noch ein Stück weiter quasi aus der Mitte weg. Eigentlich gar nicht super positioniert, erstmal das eine. Und dadurch, dass er eben erst den Schritt zur rechten Seite machte, weil er dachte, dass der Ball auf den Langpfosten geht, schafft er es auch gar nicht, sich schnell genug nach hinten abzusetzen, weil wir haben dann einen Kopfball aus 10 Metern und Blaswig steht 3 Meter vor seinem Tor.
Ja.
Und da dann quasi noch, also da hast du quasi keine 10 Meter Reaktion zu messen, ist dann eben nur noch ein Schuss aus 7,5 Metern. So. Ja. Das ist sicherlich ein Problem und du hast eben schon gesagt, weil er nur mit der linken Hand hingeht oder es war irgendwie so ein Mix, also ich glaube, er wollte da ja mit beiden Händen erst hingehen.
Aber schon mit beiden Händen, ja genau.
Genau, er hat auch...
Erwischt aber nur mit der linken.
Ja, also so ganz komisch, der Ball hat sicherlich auch einen komischen Drall, würde ich ja ein bisschen Schutz nehmen, aber trotzdem von der Bundesliga-Torhüter und Blaswig hat ja auch bewiesen, dass er ein sehr fähiger Keeper ist und in den letzten 1,5 Jahren kann er da auf jeden Fall mehr draus machen. Also für mich ist da eher der Hauptgrund, diese Position vorher. Axel hat es ja, glaube ich, vor 1, 2 Podcast auch schon mal gesagt, man kann immer sagen, ja, steh mal weiter hinten, so dass diese Go-To-Aussage stimmt natürlich, ne, aber es ist ja trotz alledem, finde ich, also hier passt es ja wirklich sehr, sehr gut, dass man da einfach weiter hinten hätte stehen müssen oder die Szene anders hätte wahrnehmen müssen. Ja. Wenn das halt nicht schafft, dann sich klar dafür zu entscheiden, okay, Ball abwehr zur Seite, Ecke draus machen, gut ist, so, und das Ja, und das Ding ist, Blaswig hatte da ganz kurz vorher nochmal so eine Situation, der auch so einen Ball aus dem kurzen Eck dort rausgeholt hat. Gegen
hat das mit beiden Händen noch hingekriegt.
Genau, da hat das aber, das sah aber auch nicht so wirklich gut aus, als Swarnback den Ball dort so übers Standbein auch oben ins linke Eck tatsächlich schoss. Also auch so eine komische Situation von Blaswig, wo er den Ball auch so gerade so irgendwie so.
Volleyball.
Ja, genau, ja, so ein bisschen wie im Volleyball dort so wegpatschte. Dann hat er, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit nochmal so eine Situation gehabt, der den Ball nach dem Rückpass, glaube ich, gerade so irgendwie nochmal wegspitzelte, als dann schon der Wolfsburger Stürmer ihn angelaufen hat. Also so auch ganz, ganz, ganz knapp. Ja. Also komisches Spiel von Blaswig, was jetzt erstmal so nicht die Regel ist bei ihm. Ne?
Ja, nee, genau. Also da, ich glaube, im letzten Podcast hatten wir mal über ein Gegentor über Blaswig geredet, aber ansonsten.
Ich glaube, das Bayern-Spiel war das, ne?
Ja,
genau, aber es waren jetzt nie
eklatante Fehler. Aber es war nicht Blaswig, es war doch hier
Ulreich was, ja, genau.
Hat man das Gegentor. Aber ansonsten eigentlich solide, ne? Aber wer weiß, vielleicht bekommt er jetzt durch Gulaschi im Training Druck und baut sich selber Druck auf gerade.
Kann natürlich auch sein, oder es war jetzt wahrscheinlich einfach aufgrund der Tatsache, dass man jetzt eben in der Nationalmannschaft auch viel gereist ist und da auch viel los war im Vergleich zu den letzten Wochen, wo er dann immer in diesen Länderspielpausen eher sozusagen beim Club geblieben ist, dass da vielleicht ein bisschen mehr ist, aber. Letztlich muss man es, glaube ich, auch nicht diskutieren, das Ganze. Also dafür ist er, glaube ich, Profi genug, dass so eine Sache mal passieren. Wichtig ist, dass es jetzt unter der Woche geht es gegen Man City auswärts und dann zu Hause gegen Heidenheim, dieser Kracher, den dürfen wir uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Da geht es ja weiter, wenn wir schauen, ob Gulaschi von hinten Druck ausübt oder ob Blaswig da einfach als Eisvogel da einfach weitermacht, wo er die letzten Wochen, Monate einfach aufgehört hat. Von daher werden wir das auch
genau.
Absolut. Lass uns mal zum letzten Spiel, zumindest in dieser Podcast-Folge, übergehen. Ich würde schon fast sagen, vergleichbare Szene mit der jetzt aus dem Spiel zwischen Wolfsburg und RB Leipzig. Und zwar zwischen Freiburg und SV Darmstadt. Da haben wir jetzt Noah Weishaupt, der den Ball auch aus dem Halbfeld nach innen bringt, mit links, also zum Tor gezogen. Und dann steigt Johannes Eckestein, Maximilian Eckestein natürlich, am kurzen Pfosten hoch, auch etwa 11-12 Meter vorm Tor, köpft er den Ball dann und Brunst, den am Oberschenkel verletzten Marcel Schuhn ersetzt hat, macht es da, finde ich, überragend. Also hält er am Ende sogar noch den Punkt fest, den sich der Aufsteiger dort erspielt hat. Und da macht Brunst, finde ich, eigentlich genau das, was wir jetzt eben bei Janis Blaswig so ein bisschen vermisst haben, oder?
Ja, auf alle Fälle, diese Bälle, die da reingechippt werden, sind für ein Torhüter immer sehr eklig, ne? Weil habe ich das Timing, zum Ball hinzugehen, was in dem Fall gar nicht, es wäre sein Todesurteil gewesen, wenn er zu dem Ball jetzt noch hingegangen wäre, aber so entscheidet er sich auf seiner Linie stehen zu bleiben, ne? Und einfach zu erwarten, was passiert, und er sieht ja, ne, dass dort noch jemand drankommen könnte, und er hat dann einen sehr guten Abdruck, um mit dem Ball zu übergreifen, noch über die Latte super zu wischen. Ne? Und hat natürlich auch das Glück, dass der Ball noch weiter vom Kopfball noch weiter Richtung Dreieck fällt, sondern vom Gefühl her noch sehr zentral kommt.
Mhm. Genau. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt eine recht dankbare Position, wo der Ball eingeschlagen ist. Ne? Aber du hast ja schon angesprochen, einerseits die Technik, die er dort wählt, ne? diese Übergreiftechnik, dadurch hat er halt ein bisschen mehr Zeit sozusagen auf dies, oder ist halt ein bisschen mehr Reichweite so nach oben, wenn du halt die untere Hand nimmst, ist es halt immer schwierig. Es gibt ja einige Torwarttrainer, Torhüter, die ja eher auf diese untere Hand schwören in solchen Situationen, so über Kopfschüssen. Ich bin ja eher wirklich der Freund vom Übergreifen, da bin ich auch so mit Olli Kahn sozialisiert worden, dass man da gerne auch mal den Übergreifer und inklusive Kahnsche Rolle dort macht. Bin auch ein Fan davon, weil es dadurch halt mit weniger Kraftaufwand möglich ist, den Arm halt länger oben zu halten, weil der Ball fällt ja sozusagen nur ein bisschen von oben drauf, nach unten fällt man ja sowieso, da kann man gegen die Schwerkraft eh nichts machen, und man braucht eben keine Kraft aufwenden, um den Arm oben zu halten, dass wenn man jetzt den linken Arm nimmt, also den rechten, den Falle von Bruns, um den sozusagen oben zu halten, das kostet ja zusätzlich Kraft, und da sacken einige Keeper einfach so nach unten ein bisschen ab, wie so ein nasser Sack, und hat dann eher so eine Banane in der Luft liegend, wenn sie gut gekrümmt ist. Ne? und hat mir sehr gut gefallen, diese Parade tatsächlich. Greift dort über und finde ich auch ganz gut. Er macht erst diesen einen Schritt kurz da draußen, als die Flanke reinkommt, merkt dann, okay, ich komme jetzt gar nicht ran, aber schafft es dann trotzdem noch, diesen anderthalb Schritte nach hinten zu machen und dort zum Stehen zu kommen. Also hat mir sehr gut gefallen, die Parade tatsächlich.
Ja, und vor allem ohne Spielpraxis.
Ja, genau. Kam ja jetzt recht kurzfristig dort wo rein. Also es gab ja wohl die, die Problematik, dass Marcel Schuhn sich einen Pferdeguss oder so einen Bluterguss zugezogen hat am Oberschenkel, der nicht ganz ausgeheilt war. Also da stand es wohl bis kurz vor Schluss noch nicht ganz fest, weil jetzt letztlich spielen wird. Ne?
Ja.
Genau. Und Brun sagte eben auch nach dem Spiel, das fand ich noch ganz interessant, dass er sagte, ich bin mit feiner Grobmotorik glatt null geboren. Ich musste alles erlernen, war 12 Jahre in der Ergotherapie. Ich konnte keinen Ball fangen. Also wir haben auch, da hast du mich noch vorhin darauf hingewiesen, dass ja unser Torwarttrainer-Ausbilder Norman Becker, der uns damals beim Torwarttrainer-Basislehrgang ausgebildet hat, mit ihm noch zusammen trainiert hat, ne, glaube ich, zu Wolfsburger Zeiten. Ist ganz interessant, dass quasi jetzt in Anführungsstrichen so jemand da jetzt sein Bundesliga-Debüt feiert, was er sich ja auch lange erhofft hat.
Ja, das hat uns der Norman ja damals auch erzählt, ne, dass er da den ehrgeizigen Torwart hatte, der mit ihm immer trainieren wollte und an seinen Schwächen arbeiten. Für ihn gab es gar keinen frei. Und da sieht man das dann, wie weit das führen kann, ne, bis zum Bundesliga-Debüt. Hat er dann auch in der Sportschau auch gesagt, dass das Größte ist, was er sich gewünscht hat über die Jahre. Ne? Mhm.
Genau, hat es aber trotzdem auch gesagt, dass er da jetzt natürlich weiß er um den ganzen Umstand, dass Marcel Schuhn in Darmstadt sicherlich ein Stück weit unantastbar auch ist, auch völlig zu Recht, ist auch ein Garant bisher gewesen für die Mannschaft. Aber dass er trotz alledem immer da sein will und auch dann immer spielen will, wenn irgendwas ist. Also daher kann ich das alles schon nachvollziehen. Eine coole Story auf jeden Fall, so dieses Spieltags. Und ja, für mich ist das dann auch so der Keeper des Spieltags zusammen. Auch mit Marvin Schwebe, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Aber ich weiß nicht, hast du das Spiel verfolgt gegen Bayern, Köln?
Nee, genau, es war ein langer Arbeitstag gewesen, Freitag.
Das stimmt. Hatte ich das Spiel am Freitag?
Ich hatte noch Torwarttraining.
Also du hattest noch Torwarttraining, okay.
Ich hatte noch freitags manchmal mit die Kinders, mache ich noch. Und dann bin ich dann immer spät zu Hause. Mhm. Genau, da. Obwohl er natürlich, du kommst nach Hause, Bundesliga an, aber auch da willst du dann erstmal nichts mit Fußball zu tun haben.
Ich wollte gerade sagen.
Wochenende, Freitag, Arbeit.
Das stimmt, ja, hast du recht. Genau, aber das Spiel Marvin Schwebe, nur das kurz abzurunden, also Bayern gegen, oder Köln gegen Bayern, auch so wieder dieses, ja, man hat mittlerweile irgendwie das Gefühl, dass Marvin Schwebe bei so gefühlt nur noch Pokalspiele hat und zwar nicht im guten Sinne, sondern eigentlich nur so, er selber spielt bei einem unterklassigen Verein und zeichnet sich immer aus und sorgt dafür, dass halt die Niederlagen oder die Spiele weniger schlimm ausgehen, als es tatsächlich der Fall sein könnte. Also jetzt auch hier wieder dieser Expected Goals Wert. Bayern hätte irgendwie erwartete Tore 3,5 gehabt. Auch im vorherigen Spiel gegen Bochum waren es 3,7, die Bochum hätte eigentlich schießen können, statistisch, und hat jeweils immer nur einen kassiert. Also ja, das sorgt ja wirklich schon dafür, dass Köln, obwohl sie ja trotz alledem so weit unten stehen in der Tabelle, dass für Köln trotz alledem immer noch in einigen Spielen einigermaßen auf Augenhöhe aussieht. Wo sie eigentlich ohne Schwebe wahrscheinlich noch deutlich weiter hinten stehen würden.
Ja.
Was den Spielverlauf angeht.
Ja.
No. Alright, Tino.
Gucken, dann wo der Weg wieder hinführt bei den Schwebe dann. Aber hoffen wir mal, vielleicht Rückrunde ist ja noch alles möglich für Köln.
Ja, ich wollte gerade sagen, also da ist noch ein bisschen Zeit und auch die Frage, wie dann auch die Aufsteiger Darmstadt, die haben jetzt auch wieder einen Punkt geholt in Freiburg, weil es auch nicht so selbstverständlich ist, und auch Heidenheim, ob die dann letztlich auch weiterhin so fleißig ihre Punkte holen. Köln spielt jetzt tatsächlich am Freitag wieder gegen Darmstadt. Darmstadt spielt zu Hause. Und ja, für Darmstadt geht es danach noch weiter gegen Heidenheim auswärts. Also das sind jetzt auch für Bruns oder Schuhn, je nachdem wer da im Tor steht, auch entscheidende Spiele, die wir auch natürlich hier im Podcast kritisch und analytisch mit begleiten werden, die ganze Geschichte.
Wen hast du nächste Woche wieder?
Nächste Woche, kann ich noch nicht sagen. Nächste Woche haben wir noch einen Debütanten.
Überraschung.
Ja, nächste Woche.
Achso.
Nächste Woche ist Debütantenball geht ja los. Da werdet ihr dann auf jeden Fall auch, oder könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, wer da hier mit dabei sein wird. Und ja, aber bis aufs Erste. Tino, danke ich erstmal dir, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Man merkt, dass du auf jeden Fall tief drin bist in der Materie und sowohl auch mit jungen Kids arbeitest, als auch mit erfahrenen Haudegen bei Bundesliga Bautzen. Hat mich sehr gefreut. Da geht es gleich hin.
Ja, bei Schnee Torwarttraining heute, was gibt es Schöneres? Boah. Also ich fand früher als selber, wo ich noch selber gespielt habe, oh, herrlich.
Ja.
Gib einen Ball, zwei Tore und lass uns einfach spielen im Schnee.
Ja. Na, hier aber leider geht es nicht so hoch. Tatsächlich. Hier geht es noch, in Leipzig geht es mit dem Schnee, also es ist gar kein Schnee hier, aber weiß gar nicht, ihr trainiert dann wahrscheinlich auch auf Kunstrasen oder habt ihr danach
Rasen? Wir müssen auch leider auf Kunstrasen, weil du ruinierst dann den Rasen und unsere Trainingswiese, die ist zu tief, also da machst du nur Schaden.
Ja, Ja, war bei uns jetzt auch tatsächlich der Fall, dass wir da auf den normalen Rasen ausgewichen sind oder immer dort geblieben sind. Aber wahrscheinlich müssen wir bald auch auf Kunstrasen ausweichen, weil der Boden ist so tief und kannst eigentlich fast nur Flanken trainieren oder hohe Bälle, weil mit Passspiel oder sowas hinten oder flachen Bällen wird es einfach nichts, weil die Bälle rutschen dir drüber, drunter, die gehen überall hin, aber nicht dorthin, wo sie hin sollen.
Aber ich hab Bock. Heute ist Montag, ist mein Lieblingstag. Was? Torwarttraining.
Achso, weil Torwarttraining ist, ja.
Weil Torwarttraining ist, genau. Und wir arbeiten wieder am Schwerpunkten.
Sehr gut. Und der Schwerpunkt ist, dass wir die Leute noch damit entlassen können in die ganze Woche, damit sie wissen, was bei der Bundesliga Bautzen trainiert wird bei Torhütern.
Ja. Na, dadurch, dass wir Samstag Spiel hatten und man könnte jetzt hochfahren heute, aber wir fangen ganz locker an mit vielen Stellungsspielen und ein bisschen Koordination. Ist heute mein, weil ich brauche heute ohne viel mit hohen und flachen Bällen machen auf Kunstrasen und vielleicht ist noch ein bisschen Eis drunter. Genau, dann machen wir lieber sowas mit ein bisschen Laufarbeit und Stellungsspiel ist heute Thema.
Genau. Sehr gut. Ja, da freue ich mich zumindest erstmal für dich mit und für deine Keeper mit, dass heute ein schönes Training ansteht. Und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich auch noch eine schöne Woche. Und ja, wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Seid gespannt, wer da der Gast sein wird. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Forms a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan. Der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.